Mehr als Ja und Amen heißt es heute Abend wieder mit Günther Mahler und mit Frau Dr. Kerstin Stahlhut. Schönen guten Abend, Frau Dr. Stahlhut.
Schönen guten Abend, Herr Mahler.
Frau Dr. Stahlhut, Sie sind zu uns gekommen aus welcher Einrichtung? Wo arbeiten Sie?
Ich arbeite in der Immanuel-Klinik Rüdersdorf und bin dort Chefärztin der Palliativmedizin und leite noch den Fachbereich Hämatologie und Onkologie.
Diese Klinik in Rüdersdorf, die ich auch kenne, ist totschick, ganz neu?
Ja, hypermodern. Wir haben die 2010 neu bezogen mit aller moderner Technik. Also auch Visiten werden nur noch mit Laptop gemacht. Alles ist sozusagen digital. Und wir liegen wunderbar am See und insgesamt ist das alles ein sehr schönes Ambiente, auch zum Gesunden für die Patienten.
Sehr schön. Am Kalksee und gegenüber
am
liegt
Kalksee.
Dann auch eine Einrichtung der Immanuel-Diakonie, nämlich ein Seniorenheim, das ich auch gut kenne. Frau Dr. Stahlhut, wir sprechen jetzt aber nicht nur über das schöne Krankenhaus, sondern über Ihre Aufgabe dort. Also Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten in der Palliativmedizin, ist Ihr Fachgebiet, dafür sind Sie verantwortlich. Wenn Sie nochmal unseren Hörern erklären könnten, was man genau darunter versteht.
Unter Palliativmedizin versteht man die Begleitung von unheilbar erkrankten Menschen. Meistens sind das Krebspatienten. Und die Palliativmedizin hat die Aufgabe, diese Patienten auch neben onkologischer Versorgung von Anfang an mitzubetreuen und dann schließlich auch in der letzten Lebensphase auch weiter mit zu begleiten und Lebensqualität zu erhalten.
Also die Palliativversorgung tritt dann auf den Plan, wenn eine Krankheit als nicht mehr therapierbar gilt.
Nicht heilbar. Und sie kann durchaus schon am Anfang mit ins Setting kommen, sage ich mal, damit die Patienten sich beraten lassen, mit ihrer Krankheit auseinandersetzen und dann auch am Lebensende mehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen können.
Nun gibt es ja die Möglichkeit, für die letzte Lebensphase auch ein stationäres Hospiz aufzusuchen. Ganz in Ihrer Nähe entsteht ein neues in Woltersdorf. Hier haben auf dem Gelände ja das Diakoniehospiz Wannsee, von dem ich auch regelmäßig berichte. Wie grenzen Sie sich gegenüber einem Hospiz ab? Was macht ein Hospiz anders als Sie?
Die Palliativmedizin, und das sagt eben auch der Name Medizin in dem Wort, ist noch aktive Therapie, aktive Symptomkontrolle der Patienten, die auch mal Komplikationen haben in ihrer Krankheit, die nur stationär behandelt werden können. Und erst wenn wir diese aktive Medizin nicht mehr machen wollen und den Patienten im Sterben begleiten wollen, dann haben wir die Möglichkeit, ihn in ein Hospiz zu verlegen oder, wenn eine häusliche Versorgung zu Hause möglich ist, dies auch eben mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für die Menschen zu Hause durchzuführen.
Und von meinen Gesprächspartnerinnen aus dem Hospiz habe ich immer gelernt, immer ambulant vor stationär. Das ist so ein bisschen eine Regel, die man aufgestellt hat, solange es denn geht.
Ja, solange es geht, solange die Angehörigen auch das mit leisten können. Denn jeder stirbt auch gerne dort, wo er am liebsten ist. Und das ist in der Regel zu Hause. Und dort haben wir es uns eben auch zur Aufgabe gesetzt, die Patienten dort zu begleiten und die Angehörigen in dieser Betreuung zu entlasten.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es möglichst im häuslichen Bereich, solange es möglich ist, geschehen sollte. Wie sieht denn so eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung, kurz SAPV, aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist insbesondere für Patienten, die schwere Symptome haben, schwere Schmerzzustände. Und diese brauchen eine spezielle Versorgung, die auch von speziell geschulten Ärzten und auch Pflegekräften durchgeführt wird. Jeder, der in so einem Team mitarbeitet, hat als Mediziner die Ausbildung Palliativmedizin und als Pflegender die Ausbildung Palliativcare. Das ist Voraussetzung, um praktisch die Patienten mit schweren Symptomen zu Hause zu versorgen, im Vergleich zur allgemeinen ambulanten Versorgung, die es ja auch gibt.
Dann ist das so, der Patient ist dort zu Hause, vielleicht auch in einem speziellen Bett?
Es ist so, wenn ein Patient eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung benötigt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das überhaupt durchsetzt. Liegt der Patient im Krankenhaus, dann kann das Krankenhaus Kontakt mit dem Palliativstützpunkt aufnehmen. Ist der Patient ambulant, dann kann der Hausarzt mit uns Kontakt aufnehmen. Aber die Angehörigen können sich auch direkt an uns wenden für ein Beratungsgespräch. Und dann wird sortiert, wo liegen die Probleme, benötigt der Patient eine spezialisierte Versorgung und wenn, dann benötigt er sie nur als Teilversorgung, als Beratung für den Hausarzt oder übernehmen wir, wenn es sehr schwerer Symptomkomplex ist, die Vollversorgung für den Patienten als Gesamtteam.
Sie können das anbieten, Sie können das auch garantieren, hoffe ich, denn die Angst der Menschen in einer solchen Situation ist ja, kommt denn da rechtzeitig jemand, wenn es mir richtig dreckig geht?
Es ist so, wir haben eine 24-Stunden-Bereitschaft, die durch den Pflegedienst geleistet wird. Dorthin können sich die Angehörigen zu jedem Zeitpunkt wenden und der Pflegedienst entscheidet zum Beispiel nachts, ob er den Palliativmediziner benötigt. Aber wir haben ja auch eine Menge an Bedarfsmedikationen, die die Patienten bekommen können, sodass der Pflegedienst dann auch selbstständig handeln kann. Trotzdem ist es so, dass Angehörige in nicht planbaren Situationen Angst bekommen, den Notarzt anrufen und dann liegt in der Regel am Bett des Patienten ein Blatt, wo also draufsteht, dies ist ein Palliativpatient, möglichst keine Krankenhauseinweisung und der Notarzt erhält auch die Möglichkeit, mit dem Palliativmediziner in Kontakt zu treten, um eben zu verhindern, dass diese Patienten in ihren letzten Lebensstunden dann nicht noch ins Krankenhaus transportiert werden, sondern wirklich zu Hause versterben können.
Nun hat man ja einen persönlichen Hausarzt, hoffentlich noch. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem geworden, gerade auf der Fläche, wie wir wissen, auch in Brandenburg. Der ist immer der erste Ansprechpartner. Gibt es denn in so einer Phase auch quasi nur das Palliativteam mit vielen Ärzten oder habe ich da auch meinen persönlichen, der, wenn es irgend geht, sich auch kümmert?
Der Hausarzt darf und soll im Boot bleiben. Und zu welchem Prozentsatz er im Boot bleibt, das entscheidet er selber. Also er kann eben in der Teilversorgung seine Patienten weiter mitbetreuen. Wenn er aber merkt, das überfordert ihn, das ist ja auch sehr umfangreich, Visiten zu Hause dauern 1 bis 2 Stunden, das ist eine enorme Zeitressource, die da angefordert wird. Und wenn der Hausarzt also seinen Patienten in die Vollversorgung des Teams abgibt, dann darf er natürlich auch mit seinem Patienten weiter in Kontakt bleiben, ihn begleiten. Da haben wir selbstverständlich nichts dagegen. Das ist sogar sehr schön, wenn die Hausärzte sich da weiter engagieren.
Relativ spät stelle ich die Frage, die normalerweise alle Welt am Anfang stellt. Who pays all this? Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass das schon auch eine ganz aufwendige Geschichte ist. Und da kommt ja immer auch die Frage nach den Kassen, nach dem Geld, nach der Finanzierung ins Spiel. Wer bezahlt das eigentlich?
Es ist eigentlich ganz einfach. SAPV ist praktisch für die Patienten vom Gesetzgeber verordnet im Prinzip. Jeder Patient hat Anspruch darauf und die Kassen bezahlen das komplett. Also es ist extrabudgetär, es läuft außerhalb der Regelversorgung, außerhalb der kassenärztlichen Versorgung und es ist ein extra Topf geschaffen worden, sage ich mal, finanzieller Topf, aus dem dieses vergütet wird.
Haben da unsere Gesundheitsminister mal Wort gehalten, weil versprochen war es lange. Seit wann ist das so?
Seit 2009 haben wir in Brandenburg die ersten Stützpunkte und seitdem ist das so. Und natürlich, wenn so etwas beginnt, dann sind zunächst die Patientenzahlen gering. Das muss ich ja auch erstmal etablieren, das muss ich rumsprechen, das muss gut funktionieren. Sowohl Hausärzte als auch die Menschen im Land müssen Vertrauen dazu bekommen. Und desto mehr man eine gute Versorgung macht und auch eine Rückkoppelung bekommt, desto mehr Patienten kann man natürlich dann auch entsprechend versorgen. Und in unserem Gebiet in Brandenburg versorgen wir mittlerweile im Jahr über 500 Patienten ambulant mit diesen schweren Erkrankungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man nur stationär arbeitet, dann kann man sich das am Anfang auch schlecht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. Und wenn man dann mitkriegt, dass es auch in ganz, ganz schwierigen Situationen durch das unheimliche Engagement und dem Idealismus auch der Helfer in diesem Bereich funktioniert, dann ist das was ganz Wunderbares, was da auch geschaffen worden ist in den letzten Jahren, wo sowohl Politik als auch Krankenkassen sich da auch gemeinsam eingesetzt haben.
Ich meine, ich kann mir das schon so vorstellen, wenn ich in meinem Krankenhaus bin, wo ich alles kenne, wo mir alle Mittel zur Verfügung stehen, fühle ich mich wahrscheinlich etwas sicherer als Arzt, als Ärztin, als wenn ich irgendwo bin?
Das ist sicher so, aber auch die Palliativärzte in der Häuslichkeit haben ja die Möglichkeit, bei wirklich schweren Komplikationen, die sie auch in der Häuslichkeit nicht managen können, diese Patienten auch nochmal zu uns auf die Palliativstation zur akuten Behandlung zu verlegen, immer mit dem Ziel, diese Patienten dann möglichst schnell wieder in die Häuslichkeit zu entlassen, damit sie auch dort wirklich versterben können.
Ist natürlich mit Fahrstrecken, mit Aufwand verbunden. Wie groß ist denn der Radius? Wie viel sitzen Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Auto?
Das kann man so gar nicht sagen. Also in Brandenburg ist das ja so organisiert. Wir als Stützpunkt, wir haben 23 Ärzte und 18 Pflegedienste im Netzwerk und versorgen ein großes Gebiet, ich sag mal zwischen Lübben und Bernau. Und wir haben natürlich diese 23 Ärzte, sind natürlich über das gesamte Gebiet verteilt. Und da wir in Rüdersdorf das Glück haben, im sogenannten Speckgürtel von Berlin zu liegen, sind die Wege bei uns noch relativ moderat, bewegen sich vielleicht maximal so 20, 30, 40 Kilometer. Das ist in anderen Regionen von Brandenburg aber sicher viel extremer.
Das bedeutet also, das sind auch niedergelassene Ärzte, die mit zu ihrem Palliativteam gehören, sonst aber auch ihre eigene Praxis versorgen.
Ja, das Besondere in Brandenburg im Vergleich zum Berlin, zur Homecare, ist eben, dass unsere Ärzte in der Regel alle ihre eigene Praxis haben oder im Krankenhaus angestellt sind und diese Palliativversorgung zusätzlich machen. Und deswegen haben wir auch so viele Ärzte mit im Boot und die besuchen die Patienten dann eben nach Feierabend oder auch am Wochenende. Und das ist schon eine enorme Leistung, muss man sagen.
Und eine tolle Geschichte.
Und eine tolle Geschichte.
Ganz ehrlich. Ja. Okay, eine neuralgische Stelle stelle ich mir vor, ist, wenn man zum Beispiel Pflegestufen einordnen muss, dann kommen Menschen und prüfen und machen und tun. Wie ist das bei der Palliativversorgung? Wer sagt letztendlich, jetzt fällt dieser Mensch unter diese Verordnung?
Im Prinzip entscheidet das der Stützpunkt. Wir bekommen Anträge, die Koordinatorin am Stützpunkt. Dort gehen die Anträge ein. Man muss also ausfüllen, wo liegt der Symptomkomplex. Und wir entscheiden dann, ist das ein Patient für die spezialisierte Palliativversorgung oder kann man den vielleicht auch erst allgemein versorgen? Und wenn der Stützpunkt das so entscheidet, dann geht es zu den Krankenkassen und die prüfen das. Und wenn die zustimmen, dann kann die Versorgung praktisch geschehen. Und wir haben es selten, dass Versorgungen abgelehnt werden.
Was mich jetzt noch ganz persönlich interessieren würde, wie und warum sind Sie eigentlich Medizinerin geworden?
Ich bin zur Medizin über die Theologie gekommen. Ich habe zunächst 1,5 Jahre Theologie studiert und ich denke, ich bin darüber dazu gekommen, Medizin praktisch studieren zu wollen, Patienten zu begleiten, empathisch zu betreuen. Und ich glaube, dass das mein Einstieg gewesen ist.
Sie sind dann auf ein recht schweres Fachgebiet gewechselt. Haben Sie vorher was anderes gemacht? Na gut, erst haben Sie Ausbildung gemacht und dann waren Sie Arzt im Praktikum damals noch, wenn ich das
genau,
richtig weiß.
Genau, ich war noch Arzt im Praktikum. Das ist eine lange Ausbildung über den Facharzt dann auch der inneren Medizin, dann zur Subspezialisierung Hämatologie, Onkologie. Und das ist eigentlich schon, manche entwickeln das ja erst während des Studiums, welchen Fachbereich wollen Sie später mal machen. Aber ich habe das eigentlich schon zu Beginn des Studiums gewusst, dass ich Krebspatienten betreuen möchte später und habe das auch über meine Doktorarbeit dann kontinuierlich als Thema auch durch meine Ausbildung verfolgt und letztendlich bin ich dann auch Hämato-Onkologin geworden.
Noch eine persönliche Frage, die Sie aber nicht beantworten müssen. Manche haben ja so ein gewisses Berufungserlebnis. Haben Sie eine persönliche Erfahrung auch mit Krebspatienten schon vorher gehabt und haben gesagt, jawohl, das ist mein Ding, das möchte ich gerne machen?
Also persönliche Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Ich habe mich aber literaturmäßig viel damit beschäftigt, bis dahin, dass ich also früher auch Solzhenitsyn gelesen habe, die Krebsstation. Das ist ja heutzutage alles ganz anders geworden, also eher literaturmäßig, persönliche Erfahrungen nicht.
Sie sind dann in ein Haus in kirchlicher Trägerschaft gekommen in Rüdersdorf. Haben Sie sich das bewusst ausgesucht?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe es mir primär danach ausgesucht. Ich habe damals eine Veränderung gesucht in meiner beruflichen Laufbahn. Und in Rüdersdorf habe ich Entwicklungsmöglichkeiten, Perspektiven, Kreativität gesehen. Das war mein Hauptgrund. Aber natürlich war das gleichzeitig positiv, dass das Haus einen kirchlichen Träger hat. Weil das sieht man, glaube ich, auch gerade heutzutage insbesondere, dass trotz aller Ökonomisierungszwänge der Umgang mit dem Patienten und auch mit dem Personal doch noch ein anderer ist.
Wir haben ja nun eine gute Aufstellung da in Ihrem Bereich, auch in Brandenburg. Sie haben gesagt, mit vielen Stützpunkten, mit Ärzten, die da mitarbeiten. Wir haben 2 Hospizdienste, die dort gut arbeiten und wird 2017 auch noch das stationäre Hospiz in Woltersdorf eingeweiht, in sehr schöner Lage an der Schleuse, wie ich weiß. Ich bin mal da gewesen. Ich kenne auch die Pläne schon vom Architekten.
Dann kennen Sie noch schon mehr als ich.
Es wird auch wunderschön.
Ja, das habe ich auch gehört.
Genau. Ist damit jetzt für Sie eigentlich so die Kette geschlossen, sind Sie jetzt so aufgeregt, dass Sie sagen können, jawohl, das passt alles?
Also ich finde es wichtig, dass Sie nochmal die ambulanten Hospizdienste erwähnen. Zum Palliativ-Care-Team gehören ja neben Ärzten und Pflegediensten gerade auch die ambulanten Hospizdienste. Die Ehrenamtlichen entlasten die Angehörigen zu Hause und helfen insbesondere diesen, diese enorme Belastungssituation zu meistern, weil ja die Angehörigen auch eine enorme Ressource für die Patienten sind und es auch mit ermöglichen, dass die zu Hause sein können. Und natürlich denke ich, dass dann mit dem Hospiz, was 2017 eröffnet werden soll, für mich die Versorgungskette in der Region im Positiven geschlossen ist.
Frau Dr. Staluth, das sind schöne Aussichten, mit denen wir das Interview beenden können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend bei uns gewesen sind.
Vielen Dank.
Wenn man sich informieren möchte, dann kann man das auf der Homepage tun oder vielleicht auch ein bisschen googeln. Also die Homepage von der Klinik ist rüdersdorf.immanuel.de. Sie haben aber noch speziellere Adressen.
Sie finden genau auf der Homepage oder auch www.immanuel.de über die Klinik, finden Sie über das Onkologische Versorgungszentrum die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Dort finden Sie die Adressen und Telefonnummern unserer Koordinatorin und auch nochmal die Inhalte der Versorgung, was wir leisten und auch, wie man so eine Versorgung praktisch kommt.
Dann darf ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen nun nicht noch mehr Empathie, davon haben Sie wirklich genug, aber ich wünsche Ihnen Kraft für Ihre anspruchsvolle Aufgabe. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, Herr Mahler.
Das war Mehr als Ja und Amen auf Radio Paradiso mit Frau Dr. Kerstin Staluth von der Immanuel-Klinik Rüdersdorf. Mein Name ist Günther Mahler. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss und machen Sie es gut.